Und dann gehe ich davon aus, dass ihr alle schon ganz gespannt seid auf das, was jetzt kommt, denn jetzt kommt gleich die Predigt und ich weiß, einige sind hier gerade, weil sie das Thema einfach so angesprochen hat und gesagt hat, okay, da bin ich gespannt, was da unser Pastor Axel heute Morgen zu sagen möchte, und deswegen darfst du gerne nach vorne kommen.
Schönen guten Morgen. Ja, eine starke Geschichte von dem Mann da, ne? Das sind so die Sachen, da sitzt man dann und denkt, deswegen mache ich Kirche, deswegen folge ich Jesus nach, weil jeder von uns, der Jesus persönlich kennengelernt hat, kann irgendeine Geschichte erzählen, und ja, das war jetzt besonders beeindruckend. Und wir möchten uns heute auch mit einem beeindruckenden Thema beschäftigen, Special Sunday. Was ist daran so special? Das Thema ist bekannt. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich glaube, das ist eine so wichtige Frage und auch höchst interessante Frage, die sich jeder schon mal im Leben gestellt hat. Also als Kind irgendwann, wenn man so weit denken kann, ja, was heißt das, wenn jetzt jemand gestorben ist? Ich weiß noch, wie ich immer bei uns in den Himmel geguckt habe. Ich komme aus Husum an der Nordsee, graue Stadt, ne, wisst ihr, am Meer. Und da ist ja Himmel immer irgendwie grau. Und dann guckte ich da so hin und dann so, und irgendwann bin ich tot? Und dann bin ich nicht mehr da, dann gibt's mich nicht mehr. Irgendwie fand ich das nicht so gut. Naja, dann wird man ja irgendwann älter. Und wenn man dann Jugendlicher ist oder nachher junger Erwachsener, dann hat man irgendwie so Ziele im Leben. Und dann, ja, was immer man vorhat, Familie, Karriere, Beruf, was immer, was man da hat, man ist abgelenkt und macht sich darüber dann nicht mehr so viel Gedanken. Was ist mit dem Tod, was kommt dann? Bis man dann das erste Mal vielleicht nach langer Zeit mal wieder zu einer Beerdigung muss. Und dann steht man da oder sitzt man da oder steht nachher vor diesem geöffneten Grab und fragt sich, okay, das trifft ja auch mich irgendwann mal. Was ist denn dann eigentlich? Naja, dann kommt der Beerdigungskaffee und dann ist man wieder zu Hause. Und wenn man nicht gerade direkt damit betroffen war, dass es vielleicht ein Verwandter war oder so, dann ist man so schnell wieder im Alltag, dass man das dann im Grunde genommen schon wieder vergisst. Bis dann eine Krankheit kommt, wo der Arzt am Anfang nicht so genau weiß, ob das nun ganz, ganz schlimm ist oder doch wieder weggeht. Und auf einmal überlegt man sich, ja, Moment mal, könnte ich jetzt sterben? Ich bin doch noch zu jung. Und ich glaube, selbst wenn man 70, 80 ist, denkt man, jetzt ist es schon vorbei. Ja, also ich bin ja Transager. Das heißt, ich definiere mich als jemand, der eigentlich erst 35 ist. Ja, und komme da nicht so mit klar, dass andere mich aber anders identifizieren. Weißt du so? Ich fühle mich halt irgendwie noch jünger. Und meine Mutter hat mir gesagt, ja, und das ist mit 70 nachher auch noch so. Du fühlst dich immer jung, irgendwie. Und dann denkt man sich, Mann, und jetzt soll das Leben vorbei sein? Nicht so schön. Und ich glaube, das interessiert einfach jeder. Jeder möchte es gern wissen. Einmal, weil es jeden betrifft. Dann, weil es natürlich auch irgendwie spannend ist. Gibt es ja auch Kinofilme und so, wo es da um das Thema geht. Und weil man natürlich auch irgendwie eine Angst hat. Ja, also beim Tod werden wir alle so klein mit Hut. Oder wie Woody Allen mal sagte, als im Flugzeug Turbulenzen waren. Natürlich habe ich Angst. Schließlich bin ich Atheist. Ja. Da haben wir einfach Angst vor. Wenn ich mir das angucke, was im Fernsehen an Gesundheitssendungen läuft, ne? Ist ja unfassbar. Also, wie man richtig kocht, wie man sich richtig bewegt, ja, damit man eben noch ein bisschen länger lebt. Weil da ist diese Angst, könnte ich dann früher sterben, und das möchte ich einfach nicht. Jeder von uns hat da irgendwo eine Befürchtung, und deswegen ist das Thema eigentlich auch etwas, was man immer wieder verdrängt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn uns die so interessiert, wer kann uns da Antwort geben? Wo würde man da als erstes gucken hier in unserer Gesellschaft? Natürlich, was sagt die Wissenschaft? Nur die Wissenschaft kann da nichts zu sagen. Sie kann ja nur dazu Aussagen treffen, was sie irgendwie gemessen hat und dann ja irgendwas beweisen kann, wie auch immer. Aber sie kann ja nur nachweisen, ja, dann irgendwann zerfällst du zu Asche, Staub. Dann bist du nicht mehr da. Und wenn man nicht irgendwas glaubt, sondern materialistisch eingestellt ist, dann war's das. Da können wir keine Antwort bekommen, obwohl es ja auch eine Wissenschaft gibt, die nennt sich Nahtodforschung, gibt bis jetzt seit ungefähr 40 Jahren. Da sind dann immer irgendwie Leute interviewt worden, die für ein paar Minuten tot waren und dann wieder ins Leben zurückgekommen sind. Und dann sind die gefragt worden, was hast du da gesehen, was hast du da erlebt? Und teilweise gibt es da übereinstimmende Berichte, teilweise aber auch wieder nicht. Aber was sagt es schon aus? Ja, es wird dann eben gesagt, naja, es kann auch sein, dass das Gehirn dann noch so Aktivitäten hatte, die da irgendwie einen Film abspulen lassen oder so. Sie können da auch nichts Wirkliches zu sagen. Also müssen wir uns von der Wissenschaft da erstmal abwenden und gehen zu den Religionen. Was sagen die dazu? Denn das ist ja eigentlich so das Kernthema. Der Buddhismus sagt, nach der möglicherweise so und so vielten Reinkarnation, dass du wiedergeboren wirst als Tier oder sonst was, wenn du dann dich irgendwann gut verhalten hast, dann kann es sein, dass du endlich nicht wiedergeboren wirst. Das ist kein Ziel eines Buddhisten, nebenbei bemerkt, sondern dass du Befreiung und Ruhe erfährst, indem deine Seele ins Nirvana eingeht. Manche kennen nur diese Rockband Nirvana und wissen gar nicht, was das eigentlich heißt. Das heißt Verlöschung. Ja, das ist das Ziel eines guten Buddhisten. Im Hinduismus geht es auch darum, aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt auszubrechen und mit der universellen Göttlichkeit eins zu werden. Und dann im Islam, das ist ja auch bekannt, geht es ums Paradies und auch um die Hölle. Jetzt sind wir hier in einem christlichen Gottesdienst, von daher möchten wir natürlich wissen, was sagt das Christentum dazu und woher wissen wir das? Wir ziehen ja alle unsere Informationen zuerst aus dem Wort Gottes, der Bibel. Ja, wir erleben Gott natürlich auch. Die Bibel sagt, wir können Gott an der Schöpfung merken. Ja, wenn wir beten, können wir Gebetserhörungen erleben. Und das ist auch mein Hauptargument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich komme aus einem Hintergrund, wo ich kirchlich sozialisiert war, wo man eher gesagt hat, das muss alles bildlich sehen, darfst du nicht so wörtlich nehmen. Und dementsprechend habe ich Jesus da auch nie kennengelernt. Bis ich da mit Christen in Kontakt kam, die gesagt haben, die Bibel ist Gottes Wort. Und das, was da drin steht, ist ernst zu nehmen. Muss auch ausgelegt werden, ist aber ernst zu nehmen. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus ist wirklich übers Wasser gelaufen. Er hat wirklich die Kranken geheilt. Und da dachte ich, okay, mit der Prämisse das nochmal neu zu lesen. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich Jesus kennengelernt. Und seitdem habe ich so viele Dinge erlebt, die die Bibel verspricht, die man erleben kann. Für mich ist klar, die Bibel ist Gottes Wort. Ich weiß aber, dass das nicht jeder sofort glauben kann, da muss man sich erst annähern. Aber man kann sich zum Beispiel damit beschäftigen, dass es in der Bibel ganz viele sogenannte Prophetien gibt. Das heißt, Gott sagt, das und das wird irgendwann geschehen. Ja, zum Beispiel im Alten Testament, ja, werden Sachen prophezeit, die dann später in Erfüllung gegangen sind, die auch archäologisch nachgewiesen sind. Und allein Jesus mit seinem ganzen Leben hat ganz viele dieser Prophetien erfüllt. Es bleibt eine Glaubensfrage, aber ich möchte einfach jeden einladen, das jetzt mal so zu nehmen, okay, was sagt die Bibel und was kann das für mein Leben bedeuten? Also die Bibel spricht mal als erstes darüber, was nach dem Tod passiert, vom Paradies. Ja? Lukas 23, 42 und 43, da heißt es, dann sagte er, das ist ein Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, Jesus wusste, es gibt ein Leben nach dem Tod. Er wusste, wo er hingehen würde und er wusste auch, wo dieser Mann mit ihm hingehen würde, weil der kurz vor seinem Tod gesagt hat, ich bin es nicht wert, ich bin ein Sünder, ich brauche Gott, aber dieser Mann kann uns das bringen. Und deswegen ist er mit Jesus ins Paradies gegangen. Und Jesus sagt also, es gibt einen bestimmten Ort, wo man hingehen kann, an einen Ort, mit dem wir mit ihm, also mit Jesus, also mit Gott, zusammen sein können. Und das ist eben das Paradies oder eben auch das, was wir als der Himmel bezeichnen. Und das wird dann nochmal näher beschrieben im letzten Buch der Bibel, in der sogenannten Offenbarung. Da lesen wir Folgendes, Offenbarung 21, 1 bis 4. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Es wird am Ende aller Zeiten einen Himmel geben, der auf die Erde kommt. Das heißt, das Paradies wird nochmal neu gebaut. Man kann sagen, Paradise Reloaded, weil das erste Paradies halt daneben ging, weil die ersten Menschen sich gegen Gott entschieden haben und alle, die wir Nachfahren sind von Adam und Eva, waren mit dieser geistlichen Krankheit infiziert, die Bibel Sünde nennt, was dazu führt, dass wir all die Dinge tun, die nicht gut für uns sind, nicht gut für unsere Mitmenschen sind, die von Streit in der Ehe bis zum Krieg zwischen Nationen führt. Und Gott sagt, und das werde ich alles neu machen und das wird hier auf einer neuen Erde sein. Und Dinge, die uns jetzt belasten, wird es dort nicht mehr geben. Das heißt, alles, was mit Sorgen, Druck, Einsamkeit, Krankheiten zu tun hat, Süchte, Enttäuschung, Ungerechtigkeiten, finanzielle Nöte, das Gefühl von Sinnlosigkeit, all das, wo wir sagen, meine Güte, ist das Leben manchmal schwierig, ja, das wird alles nicht mehr da sein, sagt die Bibel, sondern wir werden in einem Zustand der Vollkommenheit sein, weil wir bei Gott sein werden. Und das ist eine total geniale Aussicht. Und ich kann nur sagen, wenn man Jesus persönlich kennenlernt und das anfängt zu glauben, dann ist eine Corona-Pandemie, eine Energiekrise, ein Ukraine-Krieg, wo man nicht weiß, was draus wird und so weiter. All die Dinge, die so durch die Medien auch wabern, so was könnte werden aus der Zukunft. Auf einmal denkt man da ganz anders drüber. Und das Starke ist, im Himmel wirst du all die Menschen wiedersehen, die da auch hinein wollen. Und es wird auch nicht langweilig werden, wie so in diesen Klischees dann gesagt wird, naja, dann gehe ich lieber in die Hölle zu meinen Kumpels, habe ich wenigstens was zu trinken und so. Nein, es wird dort nicht langweilig werden, sondern Gott, erstmal mit Gott zusammen sein, ist das Schönste, was es gibt. Manchmal merkt man das, wenn man so Lobpreismusik macht, in dieser Atmosphäre zu sein. Aber Gott wird auch Aufgaben dort für uns haben. Ja, also wir werden uns da nicht langweilen auf Wolke 7 oder so. Und die Bibel spricht mehrmals davon, dass es sogar eine Party sein wird. Es wird ein Fest sein, dort zu sein. Wer das nicht glaubt, in Lukas 13, 29 steht, aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen in Gottes Reich zu Gottes Fest kommen. Und Jesus hat auch gesagt, als er das letzte Abendmahl gefeiert hat, dieses Fest hier, Festmahl, werde ich erst wieder mit euch im Himmel einnehmen. Das heißt, dort wird offensichtlich auch irgendwie gegessen in irgendeiner Weise. Und es wird ein Ort der Freude sein. Ja, also das ist etwas total Verheißungsvolles. Und an dieser Party, an diesem Fest können alle teilnehmen, die es wollen. Denn das geschieht nicht automatisch. Das geschieht automatisch für kleine Kinder oder Menschen, die das verstandesmäßig, vielleicht mit einer Behinderung, die das nicht erfassen können, für die wird das automatisch sein. Aber für alle anderen Menschen gibt es nur eine Sache, die automatisch geschehen wird, nämlich das Gericht Gottes. Das ist etwas, was tatsächlich automatisch geschehen wird, ob man es glaubt oder nicht. Da lesen wir das auch in der Offenbarung. Heißt es Offenbarung 20, 12 und 13. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle ohne Ausnahme wurde entsprechend ihren Taten gerichtet. Das liest man jetzt erstmal nicht so gerne, aber damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber da ist trotzdem eine gute Nachricht drin enthalten. Es wird eine letztendliche Gerechtigkeit geben. Wer sich mal mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus beschäftigt hat und diese Gräuel, die dort verübt wurden, und dann liest, wie Kriegsverbrecher, die Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf dem Gewissen haben, nach Südamerika geflohen sind und dann noch Jahrzehnte ein schönes Leben geführt haben. Also nicht auf der Straße, sondern die hatten ihre Häuser und alles, haben, sind Berufen nachgegangen. Dann denkst du da, sowas Ungerechtes, dass die nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Einige sind es, aber viele eben auch nicht. Aber es ist eben so, jeder Mensch wird am Ende seines Lebens ein Urteil bekommen und das ist dann eben für alle, ja, Terroristen, Kidnapper, Kinderschänder, was ich, überall, wo du sagst, das ist ja eine Ungerechtigkeit, dass so etwas passieren kann auf der Welt und dann sind die noch nicht mal gefasst worden oder belangt worden. Es wird eine letztendliche Gerechtigkeit geben. Oder wenn du an all die Menschen denkst, die dir schon mal Schlechtes getan haben. Vielleicht bist du in der Ehe betrogen worden, du wurdest gemobbt, du wurdest verleumdet, Menschen haben Lügen über dich verbreitet, ja. Auch all das wird da zur Sprache kommen. Aber da müssen wir jetzt natürlich nachdenklich werden. Habe ich nicht auch schon mal gelogen? Habe ich nicht auch schon mal über jemanden oder jemanden geärgert von Kind, Jugend, Mobbing, was weiß ich? Also alle jetzt? Also nicht nur die mir was getan haben, sondern auch ich dann auch? Das hört sich jetzt wieder nicht so gut an. Dann bin ich ja vielleicht auch betroffen. Dann würde ich ja vielleicht auch verurteilt werden. Und die Antwort ist ja. In Römer 3, 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann sagt man sich ja so als normaler Mensch, ja Moment mal, aber was ist denn mit den ganzen guten Sachen, die ich gemacht habe? Ich will ja wohl zugeben, dass nicht alles perfekt war, aber ich habe so viel Gutes gemacht. Wie viel Geld ich gespendet habe, habe mich ehrenamtlich eingegeben, neulich der Oma über die Straße geholfen, was weiß ich. Aber die Bibel sagt, mit deinen guten Taten kannst du nicht das Schlechte aufwiegen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zum Glauben der Moslems. Da heißt es, gut, also Engel zählen deine guten und schlechten Taten und das wird dann gegeneinander abgewogen. Und am Ende kann es sein, dass du so viel Gutes gemacht hast, dass Allah sagt, dann kommst du ins Paradies. Und die Bibel sagt, das ist nicht möglich. Du kannst nicht mit deinen guten Taten das Schlechte aufwiegen. Zum Beweis lesen wir nochmal in der Offenbarung 20, 14 und 15. Der Tod und sein ganzes Reich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. Das war ja eine Formulierung, die in der anderen Bibelstelle auch schon vorkam. Es wurden verschiedene Bücher aufgetan und eben auch das Buch des Lebens. Und alle, die im Buch des Lebens stehen, die wurden nicht verurteilt. Die wurden nicht gerichtet. Und das ist jetzt ganz wichtig, es geht um das Buch des Lebens. Es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit, es geht nicht um Spenden und Menschen, was Gutes getan haben, sonstige guten Taten oder meditieren oder an einen bestimmten Ort gefahren sein. All das wird nicht zählen, sondern nur, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Und ich glaube, spätestens jetzt würde man zumindest interessehalber mal fragen, wie komme ich da rein? Könnte mein Name da auch reingeschrieben werden? Und damit kommen wir zum Evangelium. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Die frohe Botschaft lautet, dass jeder, der es möchte, gerettet werden kann und dass sein Name ins Buch des Lebens hineingeschrieben wird. Denn wir lesen in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist jetzt eben die starke, frohmachende Botschaft des Evangeliums. Du musst nicht am Ende deines Lebens bibbern, habe ich genug Gutes getan, sondern du kannst die Gewissheit jetzt schon haben, heute, wenn du willst, schon haben, dass dir alles vergeben wird und dass dein Name ins Buch des Lebens geschrieben wird. Weil die Bibel vergleicht unsere Schuld, die wir alle begehen, mit einer Geldschuld als Vergleich, ein Schuldschein, der gegen uns gerichtet wird. Und unsere Taten reichen zur Tilgung dieses Schuldscheins nicht aus. Ja? Niemand würde sagen, ja, ich habe zwar ihre Tochter umgebracht, aber hier sind 500 Euro. Das reicht nicht aus, sondern die Bibel sagt, unsere Schuld war so hoch, sie musste eigentlich mit unserem Leben bezahlt werden. Und sie sagt, im Blut ist das Leben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bezahle meine Schuld mit meinem eigenen Blut oder jemand anders bezahlt mit seinem Blut, so wie jemand anders theoretisch meine Geldschuld mit seinem Vermögen bezahlen kann. Und die gute Nachricht ist, es gibt jemanden, der mit seinem Blut deine Schuld bezahlt hat. Und das ist eben Jesus. Er starb stellvertretend für dich und mich am Kreuz von Golgatha. Daran erinnern wir als ganzes Land uns nochmal wieder an Karfreitag, weil er dort freiwillig für uns gestorben ist. Das kann kein anderer Religionsstifter von sich sagen. Kein Mohammed, kein Buddha, keiner kann sagen, ich habe euch erlöst, sondern sie sagen ja eigentlich nur, hier ist der mögliche Weg zur Erlösung. Aber Jesus sagt, ich habe euch erlöst. Und durch den Glauben daran wird unser Name ins Buch des Lebens geschrieben, wenn wir gleichzeitig bereit sind, unser ganzes Leben Jesus anzuvertrauen. Und das ist ein Gebet, das man beten kann. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt, sage ich immer. Aber das ist eine Lebensentscheidung, die man treffen muss. Und jeder Mensch kann diesen Schritt gehen, weil die Schuld vollkommen bezahlt worden ist. Das gibt es in keiner anderen Weltreligion, dass Gott selbst kommt und die Schuld bezahlt. Deswegen, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, Karfreitag ist ja scheint viel nicht so wichtig, Ostern, dann kommt ja nochmal so der Osterhase vor und dann gibt es auf einmal auch so ein Osterlamm. Ja, ein Osterlamm. Hätte ich früher nie was mit anfangen können. Aber das ist ein Symbol für Jesus, der wie ein Lamm geschlachtet wurde und dessen Blut uns erlöst. Und so, wenn man in die Kirche geht, dann ist da auf einmal so ein Lamm an diesen Kirchenfenstern da zu sehen. Ja, hätte ich früher nie drüber nachgedacht, was soll das eigentlich bedeuten, ja? Aber das ist ein Symbol für Jesus, der sein Leben, sein Blut für dich gegeben hat. Und das Krasse ist halt, Gott war bereit, Menschen, die ihn ablehnen, die sagen, jetzt wollen wir mal Gott mal einen guten Mann sein lassen und ihn vielleicht sogar lästern. Aber alle, die wir getrennt sind von ihm, er war bereit zu sagen, ich werde das Beste und Wichtigste haben, was ich habe, nämlich meinen Sohn hingeben, damit du erlöst werden kannst. Ich glaube, niemand von uns würde das machen. Wir würden vielleicht noch ein paar Euro spenden, um jemanden irgendwo freizukaufen. Ja? Aber seinen eigenen Sohn geben, damit durch seinen Tod jemand anders erlöst wird, mit dem ich dann zusammen sein kann, das übersteigt alles. Und Jesus sagt auch, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus eben für uns getan. Und deswegen heißt es zu Recht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie groß muss die Liebe von Gott für dich sein, wenn er bereit ist, seinen Sohn für dich zu opfern? Wie groß muss die Liebe von Jesus sein für dich, dass er bereit ist für dich oder bereit war für dich zu sterben? Das ist krass und abgefahren, aber ich kann nur durch mein Leben bezeugen, ich habe das vorher nicht geglaubt. Ich habe mich konfirmieren lassen, weil ich das Geld haben wollte, um mir meine erste Stereoanlage damit zu finanzieren. Technics-Verstärker, wer den noch kennt von damals, ja. Und dann Jahre später habe ich mich erst damit auseinandergesetzt und habe gesagt, ich kann und will das glauben und auch ich brauche Vergebung, weil ich früher auch jemand war, der nicht gut mit Leuten umgegangen ist. Und ich habe erlebt, dass wirklich diese Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben wird. Und das ist eben das Starke. Dann kommt der Friede Gottes in dein Herz und er nimmt dir die Todesangst. Das heißt nicht, dass ich morgen gerne sterben möchte, ja, oder keine Angst hätte im Angesicht des Todes, so, aber diese grundsätzliche Angst, was kommt nach dem Tod, die Frage ist für mich gelöst. Ich habe damals zu meiner Oma gesagt, als Kind so, ich will nicht sterben. Und sie, ich auch nicht. Sie ist mittlerweile gestorben und natürlich werde ich auch körperlich sterben. Aber ich weiß, dass meine Seele und mein Geist wird zu Gott gehen und dort werde ich ewig leben. Und das sagte ich ja am Anfang schon, das bringt eine völlig andere Sicht aufs Leben. Du erkennst auf einmal den Sinn des Lebens. Ja, ich weiß noch, wie ich bis zum Abitur keine Ahnung hatte, was ich denn mal machen könnte. Schließlich habe ich mich dann zu was entschieden, aber als ich dann zu studieren, aber als ich dann Jesus kennengelernt habe, auf einmal wusste ich, ich habe einen Sinn im Leben. Gott hat eine Berufung für mein Leben. Bei mir ist es jetzt speziell Pastor, bei dir ist es vielleicht was anderes, aber ich wusste auf einmal, warum ich hier bin. Ja, und das ist so stark. Und dann fing Gott auch noch an, meinen Charakter zu verändern. Ja, also ich habe da selbst gestaunt, als ich dann das erste Mal nicht gelogen habe, wo ich vorher routinemäßig gelogen hätte. Das erste Mal im Studium keinen Spickzettel benutzt, wo ich vorher ganz klar die Sachen hatte. Es war wirklich ein Erfolgserlebnis. Ich habe es mit eigener Anstrengung irgendwie geschafft. Ja, und so fängt Gott an, einen zu verändern. Kann auch mal unangenehm werden, aber Gott verändert einen zum Guten. Und deswegen, es gibt eigentlich gar kein Argument, nicht Christ zu werden. Du bist immer nur der Gewinner. Damit sage ich nicht, dass es nicht auch schwer wird. Denn viele teilen ja unseren Glauben nicht mehr in dieser Gesellschaft hier. Und in Asien und oder sagen wir besonders auch in Afrika, werden Christen für ihren Glauben verfolgt und umgebracht. Die zahlen einen hohen Preis. Aber das ewige Leben zu haben, zu wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod für mich, das ist das Beste und Wichtigste, was einem Menschen passieren kann. Und er verändert dich nicht nur, er heilt dich auch von Verwundungen aus der Vergangenheit und er fängt an, uns in allen Lebenslagen zu helfen, wo wir zu ihm beten, wo wir sagen, Gott, ich weiß hier nicht mehr weiter, hilf mir, ja, der Betrieb geht vor die Hunde, unsere Ehe geht vor die Hunde, die Kinder laufen nicht, was weiß ich, ja, aber Gott will dir helfen. Und das ist das, warum wir auch jeden Sonntag hier zusammenkommen, um uns da gegenseitig zu ermutigen. Hier, da habe ich Gottes Hilfe erlebt. Und wir haben ja auch diese eindrucksvolle Geschichte von dem Mann gehört, was er an Hilfe eben erlebt hat. Und ich möchte einfach jeden einladen, sich darüber Gedanken zu machen, auch über diesen Gottesdienst hinaus. Vielleicht mal selbst, meine damals die alte Konfirmationsbibel war es, rauszuholen und zu gucken, okay, was steht das da wirklich drin? Das hat man mir nie erzählt. Ja, und es steht da wirklich drin. Und die Bibel sagt, wenn man Gott von ganzem Herzen sucht, dann lässt er sich von einem finden. Und wenn du anfängst, die Bibel mit einem offenen Herzen zu lesen, dann bedeutet das, dass du Gott suchst. Und Gott wird da immer positiv drauf antworten. Ich habe das selbst erlebt. Ich weiß noch, wie ich in meinem Studentenwohnheim saß und da war ich noch nicht gläubig. Ich habe mich gefragt, stimmt das? Und dann las ich da so und auf einmal wurde mir warm ums Herz und ich fing an, das zu glauben. Und ich so, scheiße, jetzt glaube ich das. Wie soll ich das meinen Kumpels erklären? Das kann ich ja jetzt nicht mehr beweisen. Ja? Ich kann das nicht beweisen, dass das stimmt, was ich glaube. Ich kann es nur bezeugen, dass ich es so erlebt habe. Und allein im Jahre 2050 wird es 1 Milliarde Christen geben, pfingstliche Christen, so wie wir hier in dieser Freikirche, auf der ganzen Welt, die das glauben. Das ist kein Minderheitenglauben. Das wurde über Jahrhunderte geglaubt und das ist das pure Evangelium, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Wenn du glauben kannst, dass das stimmt, dass es den Gott gibt, der Bibel, der einen Himmel für dich bereitet hat, wenn du aber auch glauben und bekennen kannst, dass du auch jemand bist, der Vergebung braucht, weil das ist wichtig, die Demut müssen wir schon aufbringen. Jemand, der eigentlich nie was Schlimmes gemacht hat und keine Vergebung braucht, der braucht auch keinen Jesus und der braucht auch kein Evangelium. Aber wenn man das sagen kann, Gott, auch ich habe mich gegen dich und Menschen verfehlt. Und wenn du sagen kannst, und ich glaube auch, dass dieser Jesus von Nazareth für mich am Kreuz gestorben ist, dann musst du dich eigentlich nur noch entscheiden zu sagen, ja, und ich möchte das haben. Ich möchte, dass mein Name ins Buch des Lebens geschrieben wird. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte dir, Gott, mein ganzes Leben geben. Das ist das, was wir als Bekehrung bezeichnen. Das heißt, man ist vorher in diese Richtung gelaufen und dachte, wäre ein guter Mensch. Dann hörte man diese Predigt und dachte, okay, dann habe ich vielleicht auch Sachen gemacht. Dann gehe ich jetzt mal lieber mit Gott in diese Richtung. Kann ja nur besser werden. Das nennt man Bekehrung. Und das kann nur jeder selbst tun. Ich kann dazu nur einladen und das sagen, was Gottes Wort eben dazu sagt. Und ich möchte euch, uns dazu einladen, das mit Gott festzumachen oder auch neu festzumachen. Wenn du sagst, ich bin von Gott weggegangen, ich möchte zu ihm zurückkommen, dann steht Gott immer mit offenen Armen da, egal was du gemacht hast. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben könnte oder möchte. Und dazu möchte ich euch einladen, diese Chance möchte ich einfach jedes Mal hier neu geben. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und ich möchte gerne für euch und mit euch beten. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Und wenn du es kannst, heute schon eine Entscheidung zu fällen. Ich habe damals ein Dreivierteljahr gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, aber es gibt Menschen, die kommen in so einen Gottesdienst, hören das, verstehen das, glauben das und sagen, ja, und ich möchte das auch haben. Und diese Möglichkeit möchte ich einfach dir geben, wenn dich das betrifft. Deswegen möchte ich jetzt einmal für euch beten und dann gerne mit euch beten, wenn ihr Jesus in euer Leben aufnehmen möchtet. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass du uns im Herzen das erklärst, was unser Verstand nicht begreifen kann. Nämlich, dass du für unsere Sünden gestorben bist und von den Toten auferstanden bist. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Und ich danke dir, dass ich das erleben durfte vor jetzt fast 30 Jahren. Ich danke dir, dass du mir Menschen geschenkt hast und geschickt hast, die mir das erklärt haben. Und dass ich seitdem mit dir leben darf. Und ich möchte jedem in deiner Kraft einfach diese Chance geben, auch diese Entscheidung zu treffen. Danke, Herr, dass du an unseren Herzen arbeitest. Halleluja. Deswegen lade ich euch ein, dass wir einfach mal die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist und dich das betrifft und du sagst, ja, ich bin hier und ich kann das glauben. Und ich entscheide mich auch, diesen Schritt zu gehen, Jesus in mein Leben aufzunehmen, Vergebung zu bekommen und dieses ewige Leben zu empfangen, dann lade ich dich ein, dass du eine Entscheidung in der Weise triffst, dass wir jetzt gemeinsam mit dir beten und du dieses Gebet mitsprichst. Und um dich dann noch stärker herauszufordern, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach einladen, dass du einfach mal mir und Gott als äußeres Zeichen ein Handzeichen sozusagen gibst, indem du einfach deine Hand hebst und sagst, ich möchte das haben. Und dann werden wir alle gemeinsam mit dir beten. Deswegen, wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann lade ich dich ein, gib Gott und mir einfach da kurz ein Zeichen und dann beten wir gemeinsam, dass Jesus in dein Herz kommt. Heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du innerlich empfangen möchtest und dann werden wir gemeinsam beten. Gerne, dass wir das Satz für Satz einfach beten. Ich bete es Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann kannst du das mitbeten, aber nur, wenn du es wirklich möchtest. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube, dass du lebst, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du auferstanden bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du das Gebet das erste Mal von ganzem Herzen wirklich gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir hier nach vorne zu kommen, damit ich dir einfach erklären kann, wie es mit deinem Leben jetzt weitergehen kann, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast. Und ansonsten bist du natürlich gerne eingeladen, auch so einfach gerne wiederzukommen oder eben auch an diesem Alpha-Kurs teilzunehmen, um Fragen zu stellen und dir einfach auch Zeit zu lassen, diesen Schritt mit Jesus zu gehen oder dieses Leben mit Jesus zu gehen. Wir werden jetzt noch ein Lied spielen, nämlich das erste Lied, denn das war ja neu für uns alle, ne?